Ich lese aus Johannes 17 die ersten 8 Verse. Nach diesen Worten sah Jesus zum Himmel auf und betete: Vater, die Zeit ist gekommen. Lass jetzt die Herrlichkeit deines Sohnes erkennbar werden, damit dein Sohn deine Herrlichkeit sichtbar macht. Du hast ihm Macht über die Menschen gegeben, damit er allen ewiges Leben schenkt, die du ihm anvertraut hast. Und das allein ist ewiges Leben, dich, den einen wahren Gott zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Ich habe hier auf der Erde den Menschen gezeigt, wie herrlich du bist. Ich habe deinen Auftrag erfüllt. Und nun, Vater, gib mir wieder Anteil an der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt erschaffen wurde. Ich habe den Menschen gezeigt, wer du bist, und zwar allen, die du aus der Welt herausgerufen und mir anvertraut hast. Dir gehörten sie schon immer, und du hast sie mir gegeben. Sie haben sich deine Worte zu Herzen genommen, und jetzt wissen sie, dass alles, was ich habe, von dir ist. Denn was du mir gesagt hast, habe ich ihnen weitergegeben. Sie haben deine Botschaft angenommen und erkannt, dass ich von dir herkomme. Sie glauben daran, dass du mich gesandt hast. Wir hören die Predigt.
Dem Ehrenmann folgen mit meinem Denken. Und ihr kennt das schon, es kommt erst eine Vorbemerkung. In der Predigt von letzter Woche hat Jens Auer das Thema gehabt: Schüler, Lehrling und Meister. Also wir sind die Schüler, wir sind die Lehrlinge, Jesus ist der Meister. Und es geht darum, diesem Ehrenmann zu folgen, damit wir selbst Ehrenmenschen werden. Ehrenmann, das Jugendwort 2018. Ganz oft hört man, Jesus ist unser Retter, unser Erlöser, er ist unser Helfer, er ist unser Freund. Aber die Bibel macht eben auch sehr deutlich, er ist der Meister. Er ist der Lehrer. Das war ja die Anrede, die am häufigsten benutzt wurde im Neuen Testament. Rabbi heißt Meister. Lehrer. Und Jens Auer hat dann letzte Woche einen Satz gesagt. Wir zitieren ihn mal. Ich glaube, ich kann das auch selbst hier. Mal schauen. Es geht bei Jesu Lehre nicht in erster Linie um Vermehrung von Wissen, sondern um Veränderung, um Herzenserkenntnis, Veränderung auf Jesus zu. Es geht bei Jesu Lehre nicht in erster Linie um Wissen, sondern um Veränderung. Veränderung auf ihn zu. Also dem Ehrenmann folgen, um selbst einer zu werden. Und dann hattest du eine Umfrage gemacht unter Ausbildern, ganz unterschiedlicher Art. Ein Ausbilder sitzt auch hier unter uns, Udo Weber. Und ihr habt dann gesagt, ja, was ist die entscheidende Frage bei einem Ausbilder? Was denkt er, was ist die entscheidende Frage für einen Lehrling? Und die entscheidende Frage war einmal, wie ist die Beziehung zwischen Meister und Lehrling? Und ist der Wille zum Lernen da? Ist der Wille da, weiterzuwachsen? Als ich das gehört habe, erinnerte ich mich an eine große Studie, groß angelegte Studie, die eine Kirche in den USA durchgeführt hat. Sie hat gesagt, wir haben inspirierende Gottesdienste, wir haben ein tolles Lehrprogramm, wir investieren darin, dass jedes Mitglied auch in einer kleinen Gruppe aufgehoben sein kann. Eigentlich müsste doch das Wachstum, das Tiefenwachstum, also das Weiterkommen im Glauben, eine Selbstverständlichkeit sein in unserer Kirchengemeinde. Und dann haben sie eine große Studie gemacht, und zwar eben deshalb groß, weil dort kommen circa 20.000 Menschen an einem Wochenende in die Gottesdienste. Und sie haben diese Studie nicht nur bei sich gemacht, sondern bei fast 1000 Kirchengemeinden auf der ganzen Welt. Und das Ergebnis war ein bisschen ernüchternd. Tiefer wachsen durch die Angebote der Kirchengemeinde taten nur zwei Gruppen. Die erste Gruppe waren die, die suchend waren, die noch gar keine Entscheidung für den Glauben getroffen hatten. Und die zweite Gruppe waren die, die gerade eine Entscheidung getroffen hatten und jetzt im Glauben anfingen und dort eben Wachstum erlebten. Und dann auf einmal flachte diese Kurve ab und stagnierte. Und jetzt hat diese Kirchengemeinde sich nicht damit zufrieden gegeben, das zu entdecken, sondern sie haben sich auch gefragt, ja, können wir denn irgendetwas daran tun, dass Menschen trotzdem weiterkommen, und haben dann die Menschen befragt, wo man gesehen hat, dass sie eigentlich ja reife Menschen sind, dass sie im Glauben immer weiter gewachsen sind, und haben gefragt, woran liegt das? Was hat euch geholfen? Und sie haben festgestellt, genau das, was die Ausbilder eben auch alle durch die Bank gesagt haben, das sind die Menschen, die weiter wachsen wollen. Das heißt, das Angebot einer Kirchengemeinde kann nur bis zu einem gewissen Grad helfen. Und irgendwann steht der Mensch eben in der Eigenverantwortung. Dass er sagt, ich möchte weiter wachsen. Und ich möchte mich ja mit diesem Ehrenmann beschäftigen. Ich möchte in die Bibel reinschauen. Ich möchte wachsen im Gebet. Ich möchte wachsen in dem, dass ich Jesus ähnlicher werde. Wie kann ich das tun? Und macht sich selbst auf die Reise. Johannes sagt, und das allein ist ewiges Leben, oder Johannes zitiert hier Jesus Christus, und das allein ist ewiges Leben, dich, den einen wahren Gott zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Was hilft denn jetzt, Jesus Christus besser zu erkennen? Vor 2 Wochen haben wir in der Predigt festgehalten, Wissen und Glauben sind keine Gegensätze. Auch wenn das landläufig schon mal gern so verkauft wird. Wir haben festgehalten, Glauben ist eigentlich vertieftes Wissen. Ja, man kann etwas wissen, dadurch, dass man sich das theoretisch erarbeitet, oder man kann etwas wissen, dadurch, dass man eine Erfahrung gemacht hat. Und Glauben ist Wissen durch Erfahrung. Ein vertieftes Wissen. Und dann sind natürlich auch Glauben und Denken keine Gegensätze, sondern wenn Jesus Christus die Wahrheit in Person ist, dann ist ja Denken elementar für den Glauben. Also mit meinem Denken Nachfolger sein, dem Ehrenmann folgen mit meinem Denken. Der erste Punkt, Gedankenfülle. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich merke einfach, jeden Tag durchströmt ja eine Flut aus Gedanken mein Hirn. Und ich denke, das ist bei allen so. Ich bin da keine Ausnahme. Und wir können das auch nicht steuern. Also wir können nicht steuern, welche Bilder, welche Ideen, welche Impulse in uns auftauchen. Wir sind nicht verantwortlich für jeden einzelnen Gedanken, der in uns aufpoppt. Aber Gott hat uns als sein Gegenüber, als sein Ebenbild geschaffen, mit der Freiheit zur Entscheidung, mit der Freiheit zur Wahl. Wir können nicht entscheiden, welche Gedanken in uns auftauchen, aber wir können entscheiden, welchen Gedanken wir jetzt Raum geben wollen. Und welchen nicht. Vor einigen Jahren war ich so verrückt und bin mit der Jugendgruppe in einen Hochseilgarten gefahren. Und dann, bevor man hochkletterte, machte der Trainer mit uns einen Test. Auf dem Boden waren 2 Balken, die waren einen guten Meter auseinander. Und jetzt hat er uns dahingestellt und hat gesagt, jetzt springt mal von einem Balken zum anderen. Und wir haben alle gedacht, was soll das? Ja, man konnte das ohne Anlauf, hüpfte man dort hinüber. Jeder konnte das. Ja. Und er sagte, das ist die Voraussetzung, sonst kommst du nicht hoch. Ja, gut, haben wir alle gemacht, uns eins gegrinst. Dann haben wir uns dieses Gurtzeug angelegt, sind hoch, ich glaube auf 14 Meter. Und dann lief man so diesen Parcours entlang und plötzlich kam eine Lücke. Ja, ihr kennt ja diese Hochseilgärten. Plötzlich kam eine Lücke von einem guten Meter in dem Weg, den du gehen musstest. Und jetzt hieltst du an und dann gucktest du da runter und das Erste, was dein Kopf dir sagte, spring nicht. Das schaffst du nicht. Guck mal, wie weit das ist. Und je länger man darüber nachdachte, umso weniger wollten die Beine irgendetwas tun. Und erst wenn man sagte, so Moment mal, jetzt also gerade 14 Meter tiefer, hat das geklappt. Ja, ohne Anlauf. Und ich bin angeseilt, was soll passieren? Erst nachdem man diesem Gedanken Raum gegeben hatte und gesagt hat, los, jetzt, dann konnte man auch diesen Sprung machen. Es gab auch Jugendliche, die sind vor mir, die sind nicht stehen geblieben. Das muss man auch fairerweise sagen. Die sind einfach weitergelaufen. Ja, aber wenn man älter ist, macht man sich halt mehr Gedanken. Wir können nicht entscheiden, welche Gedanken in unserem Kopf auftauchen. Aber wir können entscheiden, welchen Gedanken wir Raum geben. Und womit sich unser Denken mehr und mehr beschäftigt. Und womit sich unser Denken mehr und mehr beschäftigt, das wird unweigerlich Einfluss nehmen auf unser Leben. Gedankenfülle. Ein zweites, die zugrunde liegende Geschichte. Die zugrunde liegenden Geschichte oder die zugrunde liegenden Bilder für unser Denken. Ich glaube, im Moment gibt es eine zugrunde liegende Geschichte in unserer Gesellschaft, die wird erzählt und die lautet, das Leben ist oder diese Welt ist ein riesengroßer Marktplatz. Das Leben und diese Welt ist ein riesengroßer Marktplatz. Alles ist Ware. Und jeder ist ein Konsument. Und wenn alles Ware ist und jeder Konsument ist, das vergessen wir dann manchmal, werden auch wir zugleich zur Ware. Und das Gesetz des Marktes lautet, verdiene so viel Geld wie möglich, damit du dir so viel wie möglich leisten kannst. Und stelle dich selbst so gut wie möglich dar, verkaufe dich so teuer wie möglich. Der Sinn lautet, konsumiere so viel wie möglich. Dann bist du glücklich. Dann wirst du glücklich. Das ist eine der Geschichten, die in unserer Gesellschaft zugrunde liegt. Die wird Land auf, Land ab erzählt. Und jeder Denkansatz braucht einen Mittelpunkt, um den das Denken dann kreist. Und der Mittelpunkt in dieser Geschichte lautet ich. Die Frage, die Hauptfrage ist, fühle ich mich gut und werden meine Wünsche erfüllt? Welche Auswirkungen hat das, wenn diese Geschichte zugrunde liegt? In den Beziehungen lautet dann die Maxime, suche dir Menschen, die dich glücklich machen. Und wenn sie es nicht mehr tun, dann suche dir neue Menschen. Und wenn es darum geht, wie fühle ich mich und werden meine Wünsche erfüllt, dann steht ja das Sinnliche, das Erleben ganz stark im Vordergrund. Und interessant ist doch, dass über 50% der Bevölkerung in Deutschland übergewichtig ist. In den USA sind es schon 2/3. Ich las davon, dass an zweiter Stelle für Krankenhausaufenthalte, also Gründe für Krankenhausaufenthalte, bei Kindern und Jugendlichen zwischen 10 und 19 Jahren, was glaubt ihr, was steht an zweiter Stelle für Krankenhausaufenthalte? Alkoholmissbrauch. Und dann denkt man, naja, wenn man älter wird, dann wird man ja vernünftiger, dann kann man ja besser nachdenken. Bei den Erwachsenen steht es nach wie vor auch auf Platz 2. Verhaltensstörungen durch Alkoholmissbrauch. Eigentlich ja gar kein Grund, wofür Krankenhäuser gebaut worden sind. Nur Herzschwäche kommt bei den Erwachsenen noch vor dem Alkohol. Im Bereich von Sexualität geht immer mehr die Vorstellung verloren, dass wir einen Rahmen brauchen, wie ein Rahmen aussehen soll, in dem sich Sexualität gesund entfalten kann. Und dann wird auch Sex zum Konsumgut, ohne eine persönliche Bedeutung. Und Sex ohne persönliche Bedeutung, da wird nie das Du gesucht, sondern da steht immer das Ich im Mittelpunkt. Und es bleiben bei all diesen sexuellen Begegnungen unerfüllte Menschen zurück. Und vor allen Dingen wird dann da auch Sexualität ohne Verantwortung gelebt. Und mich erschrecken diese Zahlen immer wieder. In Deutschland sind im vergangenen Jahr 101.000 Babys abgetrieben worden. Das ist die offizielle Zahl. Die Dunkelziffer, sagen Experten, ist höher. Aber schon die offizielle Zahl heißt, 12-mal Üdem ist ausgelöscht worden. Körperkult. Selbstdarstellung. Das nimmt immer mehr Raum ein. Also die Diätmittelindustrie verbucht Rekordumsätze. Und längst haben die Fitnessstudios mit ihren Mitgliederzahlen, haben die Vereine, die normalen Sportvereine, überholt. Und das Wichtigste, gerade vielleicht auch in der jüngeren Generation, ist, wer hat eigentlich die meisten Follower auf Instagram? Ist dieses Foto reizvoll genug? Und mir geht es hier überhaupt nicht um irgendeinen um eine biblische Leibfeindlichkeit, die den Christen schon mal gern unterstellt wird, das ist überhaupt nicht mein Thema. Und es geht mir auch überhaupt nicht darum, über einzelnen Schicksalen zu urteilen. Aber irgendetwas an dieser zugrunde liegenden Geschichte, konsumiere so viel wie möglich und dann bist du glücklich, stimmt doch nicht. Die Welt ein riesengroßer Marktplatz. Kann es sein, dass diese Geschichte schlicht nicht die Wahrheit über das Leben ausspricht? Dass sie eine Lüge ist? Und dass deshalb auch aus dieser Geschichte keine Ehrenmänner, keine Ehrenfrauen, keine Ehrenmenschen hervorgehen? Zugrunde liegende Geschichte. Gottes Geschichte. Gottes zugrunde liegendes Bild. Jesus sagt, das allein ist ewiges Leben. Dich, den einen wahren Gott zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Die Bibel erzählt eine andere Geschichte. Die Bibel redet davon, dass Gott diese Welt geschaffen hat. Und zwar als einen Ort für Gemeinschaft. Dazu hat Gott diese Welt geschaffen. Nicht als riesengroßen Marktplatz, sondern als Ort der Gemeinschaft. Und deshalb liegt unser Sinn und Glück auch nicht im Konsum. Wir wurden nicht erschaffen, um zu konsumieren, sondern wir wurden geschaffen und wir leben in dieser Welt, um Liebe zu lernen. Wir leben in dieser Welt, um Liebe zu lernen. Ein lebenslanges Lernfeld. Kann ich aus eigener Erfahrung immer wieder nur sagen. Ein lebenslanges Lernfeld. Wir leben, um Gott und einander zu dienen. Wir leben, um diese Welt zu gestalten, zu bewahren, uns vom Heiligen Geist durchdringen zu lassen und Jesus Christus nachzufolgen. Als Jesus gefragt wird, was ist der wichtigste Satz in der Bibel? Was ist das Zentrale? Da antwortet er: Liebe Gott von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deiner ganzen Persönlichkeit. Und liebe deinen Nächsten, so wie du dich selber liebst. Darin ist alles zusammengefasst, sagt Jesus. Wir sind auf dieser Welt, um Liebe zu lernen. Im besten Sinne Ehrenmenschen zu werden. Wisst ihr, ich glaube, unsere Welt lechzt danach. Und ich sage das auch mal den Jungen, aber natürlich auch uns Älteren. So integere Menschen, die eine tiefe Liebe zu Gott in sich tragen, die begeistert sind von Jesus Christus, deren Glaube Auswirkungen hat im Alltag und die aufrecht und fröhlich ihren Weg gehen. Danach lechzt unsere Welt nach solchen Menschen. Der Mensch hatte seine Freiheit für falsche Entscheidungen eingesetzt und die Welt wurde gottlos. Ein gottloser Ort, ein Marktplatz des Konsums. Ein Ort, der Erlösung braucht. Und Gott hat durch Jesus Christus diese Welt erlöst. Vor 2000 Jahren hat eine Zeitenwende stattgefunden. Ist ja nicht umsonst, dass man sagt, es gab eine Zeit vor Christus und es gibt eine Zeit nach Christus. Und seitdem lädt Gott Menschen ein, mit ihm hier in dieser Welt sein Reich zu bauen. Reich Gottes zu bauen, mitten drin in dieser Welt. Ein Reich, wo der Ehrenmann Jesus Christus König ist und uns zu Ehrenmenschen macht und allem sinnlosen Konsumenten und allen zur Ware entwürdigten Menschen ihre Ehre neu schenken will. Wisst ihr, ich glaube, es gibt so viele entwürdigte Menschen und es gibt so viele Menschen, die haben keine Berufung mehr. Die wissen nicht, wofür sie leben. Und das ist Gottes Einladung an uns. Er sagt, ich möchte mit euch mein Reich bauen. Ich möchte, dass ihr anderen davon erzählt, dass es einen Sinn gibt, dass es Erfüllung gibt, dass es etwas gibt, das dich heil macht. Ein Ort, wo wir mehr und mehr lernen, was es bedeutet, Gott und seinen Mitmenschen kraftvoll zu lieben. Gottes Geschichte. Das sind die zugrunde liegenden Geschichten, die es gibt. Die Frage ist, was ist unsere zugrunde liegende Geschichte? Neue Gedanken, neue Bilder aufhängen. Unser Denken braucht ein Zentrum, um das die Gedanken kreisen. Und wenn die zugrunde liegende Geschichte lautet Marktplatz, dann ist das Zentrum ganz schnell ich. Und vielleicht sagst du ja, ich habe diese Marktplatzgeschichte satt. Ich strecke mich aus nach dieser Geschichte Reich Gottes. Ich will Gott wieder ins Zentrum meines Denkens stellen. Vielleicht ist das für dich eine neue Entscheidung. Vielleicht ist das aber auch eine ganz alte Entscheidung, wo man nur noch mal neu drüber nachdenken will. Ich lade dich jetzt mal ein, eine Übung zu machen. Dass du mal die Augen schließt und dir vorstellst, du näherst dich jetzt dem Haus deines Lebens. Und jetzt gehst du dort hinein in dieses Lebenshaus. Und zuerst durchstreifst du die äußeren Räume. Das sind so die Räume der Repräsentation, das sind öffentliche Räume. Hier steht das, hier findet man das und hier findet das an Leben statt, was alle sehen dürfen und alle sehen sollen. Und dann gehen wir weiter in die inneren Räume deines Lebenshauses. Jetzt werden die Zimmer schon privater, nicht öffentlich. Hier sind kostbare Erinnerungen. Hier ist Schmerz. Hier ist Scham. Hier sind auch die tiefsten Glücksmomente. Und jetzt kommen wir ins Zentrum deines Lebenshauses. Da ist eine Tür, da steht Allerheiligstes drauf. Hier wohnt dein Gott. Und jetzt öffnest du die Tür. Wen siehst du? Welche Emotionen kommen dir jetzt entgegen? Wie wirst du empfangen? Halt diesen Moment bitte einmal fest. Da wir schon Abend haben, bitte ich euch jetzt, die Augen wieder aufzumachen. Das entspannt mich, dass ich denke, nicht, dass vielleicht jemand einschläft. Was für Bilder habt ihr gesehen? Vielleicht einen bisschen tüdeligen Opa? Vielleicht hast du nur auf einen Rücken geschaut? Da war jemand, der war dir abgewandt? Hat dich ein strenger Blick getroffen? Ist dir ein liebevoller Vater entgegengekommen? Ein vertrauter Freund? Ein großer König? Ein nicht zu beschreibendes Wesen? Und welches Gefühl hast du gehabt? Warst du willkommen? Hat Gott sich gefreut über dich? Ist dir Liebe entgegengestrahlt? Oder waren da Vorwürfe, Anklagen, Tadel? Oder war der Raum vielleicht seltsam leer, weil Gott gar nicht im Zentrum meines Lebens steht, sondern nur eine Nebenrolle hat? Oder gar keine? Und das allein ist ewiges Leben, dich, den einen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Wisst ihr, ewiges Leben ist kein Zeitbegriff, das ist ein Qualitätsbegriff. Ewiges Leben fängt auch nicht erst an, wenn wir tot sind. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der hat schon ewiges Leben. Jetzt. Und dann ist der Tod eben kein Punkt mehr, sondern ein Doppelpunkt. Dann ist der Tod nicht das Ende, sondern ein Übergang. Aber ewiges Leben ist ein Qualitätsbegriff, kein Zeitbegriff. Jesus sagt, das ist echtes Leben, das ist wahres Leben, das ist 100% erfülltes Leben. Dich, sagt er, den wahren Gott zu erkennen. Echtes Leben ist verbunden damit, die Wirklichkeit Gottes zu begreifen, mehr und mehr zu durchdringen. Glauben wir das? Gott so zu begreifen und zu durchdringen, wie er wirklich ist. Und jedem Bild, das du gerade in deinem Allerheiligsten begegnet bist, liegt eine Geschichte zugrunde. Unsere Gottesbilder werden in uns hineingeprägt. Durch unsere Eltern, durch unsere Großeltern, durch die Kirchengemeinden, die wir besuchen, durch unser Umfeld und so weiter. Und die entscheidende Frage ist, entsprechen diese Bilder der Wahrheit? Den wahren Gott zu erkennen. Darum geht's. Weil diese Bilder werden darüber entscheiden, ob wir uns diesem Gott anvertrauen, ob wir ihn überhaupt zum Zentrum unseres Lebens machen wollen. Es ist so wichtig, dass wir diesen ganzen Vers lesen. Es geht darum, dich, den wahren Gott zu erkennen, immer mehr zu erkennen, zu entdecken, zu durchdringen, wer Gott wirklich ist. Diese Wahrheit über Gott zu denken, die Wahrheit über Gott in meinem Kopf zu lassen, in mein Leben. Und eventuell ist es nötig, dass wir dann neue Gottesbilder in unser Denken verankern. Gerade wenn die Gottesbilder, die wir haben, negativ sind, belastend sind. Wie soll ich mich so einem Gott öffnen? Wie soll ich diesen Gott in mein Herz lassen? Wie kann das jetzt geschehen, dass wir neue Gottesbilder in unser Herz malen? Ich las kürzlich davon, dass zwei auch für mich bedeutende Menschen etwas gemeinsam haben. Das eine ist Dallas Willard. Er ist ein evangelischer Professor für Philosophie. Er hat viele Bücher geschrieben über auch was es heißt, Jesus Christus nachzufolgen. Und der andere ist Henry Nouwen. Er ist ein katholischer Psychologe und Theologe. Er hat über 40 Bücher geschrieben. Auch die ganze Zeit ging es um dieses Thema Gottesbeziehung. Und die Frage war, was machen jetzt diese hochgebildeten Menschen in Bezug auf ihre Gottesbilder, in Bezug auf ihre Gottesbeziehung? Und dann berichteten sie unabhängig voneinander, dass sie mehrmals am Tag dem Psalm 23 beten. So was Einfaches. Und sie wurden dann gefragt, warum macht ihr das? Weil wir möchten gute Bilder über Gott in unser Denken verankern. Psalm 23. Ich habe ihn mal mitgebracht. Das sind die beiden übrigens. Oben ist Dallas Willard, unten Henry Nouwen. Psalm 23, das ist jetzt nach dieser Luther-Übersetzung, die viele, denke ich, im Ohr haben. Man muss das nicht mit der Übersetzung machen. Aber so einen Text auswendig zu können und sich hinzusetzen und das zu beten. Ich lade uns ein, das mal miteinander zu tun, einfach jetzt. Wir beten miteinander diesen Psalm. Ich lade uns ein, dazu aufzustehen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Du hast einen stressigen Tag und du hast den Eindruck, es überfordert dich und die Dinge gleiten dir aus der Hand. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Du hast den Eindruck, Leute setzen dir zu. Du wirst kritisiert, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du hast den Eindruck, zu kurz zu kommen, du schenkst mir voll ein. Du hast den Eindruck, niemand sieht dich, du salbst mein Haupt mit Öl. Und durch Tiefen müssen wir alle. Und wenn ich schon wandere im finstern Tal, du bist bei mir. Gute Bilder über Gott in meinem Kopf, in meinem Denken und damit auch in meinem Herzen zu verankern. Ich lade euch ein, das ganz praktisch zu machen nächste Woche. Vielleicht jeden Tag einmal Psalm 23 beten. Ein letzter Gedanke. In jedes Dunkel passt ein Licht. In jedes Dunkel passt ein Licht. Wir müssen uns nichts vormachen. Unser Kopf ist ein umkämpfter Ort. Das ist einfach so. Manchmal habe ich den Eindruck, ja, die negativen Gedanken, die sind wie so ein Schwarm Krähen, der so um mich herumkreist. Ja, das ist so. Ob man es will oder nicht. Und wenn ich jetzt anfange, diese Krähen zu bekämpfen, dann konzentriere ich mich ja noch mehr darauf. Und dann geht da noch mehr Kraft hin. Der Rest des Textes, den haben wir uns ja noch gar nicht angeguckt, werden wir jetzt auch nicht mehr ausführlich, keine Sorge. Der Rest des Bibeltextes, wir haben uns nur mit einem Vers beschäftigt. Ich habe uns mal nur die ersten 5 Verse mitgebracht. Wisst ihr, was da 4-mal drin vorkommt? Herrlichkeit und herrlich. Nicht die negativen Gedanken bekämpfen, aber Gott anzubeten, auf ihn zu schauen, ihn zu loben, seine Herrlichkeit uns bewusst zu machen, in Liedern, indem wir dem Psalm 23 beten, indem wir mitten in der Dunkelheit dann dadurch ein kleines Licht anzünden. Dann schauen wir nicht mehr auf die Dunkelheit, dann schauen wir auf das kleine Licht. Meine Oma hat diesen Satz, man traut sich das ja manchmal kaum zu sagen, ja, wenn so Oma-Weisheiten da sind und man denkt, das ist ja zu platt. Aber manchmal hat man auch den Eindruck, das ist so wie die Essenz aus dem Leben. Sie hat immer gesagt, Loben zieht nach oben und Danken schützt vor Wanken. Das ist so banal wie richtig. Loben zieht nach oben, Danken schützt vor Wanken. In jedes Dunkel passt ein Licht. Ein Ehrenmann werden, das geht dadurch, dass wir dem Ehrenmann Jesus Christus folgen, der Wahrheit in Person. Dass wir ihm folgen mit unserem Denken. Indem wir darauf vertrauen, dass wir nur bei ihm echtes, ewiges, wahres Leben finden. Die Freiheit dazu haben wir. Und Jesus Christus bietet uns seine Hilfe an. Aber entscheiden müssen wir selbst. Amen. Edith hatte versprochen, der erste Teil heute wäre kürzer.